Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 166. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Vor ein paar Wochen habe ich an einem Seminar von Clemens Müller teilgenommen, das so verblüffend wirkungsvoll war, dass ich ihn um ein Interview gebeten habe. Wir haben uns dann kurz darauf in der Remscheider Denkerschmette getroffen, also der Denkerschmiede, in der Clemens schon seit Jahren Vorträge hält und Seminare durchführt. Die Ausgangsidee sieht so aus, dass der Mensch nicht sein Egoismus ist, sondern sein höheres Selbst. Das Ego, auch niederes Selbst genannt, verursacht sämtliche Schwierigkeiten, denen wir begegnen, seien es körperliche, geistige oder seelische. Durch eine in den Grundzügen einfache Methode gelingt es Clemens nun, das Ego zu zermürben, wie es eine Seminarteilnehmerin treffend beschrieben hat, sodass Schritt für Schritt das höhere Selbst immer mehr unser Leben bestimmt und dadurch die Probleme immer geringer werden. Wie er diesen Weg gefunden hat und wie die Methode im Einzelnen funktioniert, das hören wir in den kommenden 43 Minuten.
Ich bin Clemens Müller, wohne jetzt in Remscheid seit 3 Jahren wieder und habe hier in der Remscheider Denkerschmiede begonnen, Vorträge zu halten und eine offene Projektgruppe zu machen, die in der Zwischenzeit sich zum 34. Mal trifft, heute auch. Ja, es geht darum, in der Welt neue Dinge in Bewegung zu setzen, das Egoismen aufhören und der Mensch entdeckt, dass er in Wahrheit nicht sein Egoismen ist oder sein Ego ist, sondern ein höheres Wesen, ein höheres Selbst. Und dieses höhere Selbst kann die Energie aus dem falschen System nehmen, ihm die Energie rauben. Ja, zu meiner Historie. Ich bin hier in Remscheid geboren, bin dann mit Abitur nach Aachen gegangen, habe dort studiert, Bauingenieurwesen. Nach Abschluss des Studiums habe ich dann eine feste Stelle angenommen, über mehrere Jahre, überwiegend im Baubereich als Manager. Geheiratet, 3 Kinder bekommen, wie das so normalerweise ist. Und dann war Ende der 90er Jahre Burnout angesagt. Ja, und an dieser Stelle, wo ich dieses Burnout am schärfsten, am intensivsten hatte, guckte ich so mein Leben zurück und habe dann festgestellt, so beim Auf und Ab ging es immer bergab, letztendlich. Ich konnte eine Linie dran legen, es war letztendlich eher ein schrittweises Sterben als ein wahres Leben. Ja, und dann habe ich mich entschieden, ich wollte endlich wissen, was wahre Leben ist.
Was hast du dann gemacht?
Ja, Seminare besucht. Interessanterweise, als ich mich entschieden habe, waren noch alle Angebote da. Ich habe zuerst Emotional Freedom Technik heißt das, ist EFT abgekürzt.
Das ist mit dem Klopfen.
Das. So eine Klopfakupressurtechnik, genau. Da gibt es in der Zwischenzeit Berge von Kürzeln für. Jeder hat sein eigenes Ding draus gemacht. Letztendlich war ich sogar derjenige, der, ich sag mal, relativ früh in Deutschland kennengelernt habe. Also ich habe es von einem, der es aus Amerika rübergebracht hat. Und dann habe ich ein halbes Jahr lang geklopft. Ich hatte mir damals eine Auszeit genommen, eine eigene Wohnung genommen, zu Hause ausgezogen, weil es nicht mehr aushielt dort.
Und welche Wirkung hatte das?
Ja, die Wirkung war, dass ich mehr ins Fühlen kam. Also vorher war ich sehr stark im Kopf.
Ja.
Habe gar nicht gewusst, warum ich im Kopf war. Und habe dann halt Themen durchdrungen, tiefgreifende Prozesse damit machen können. Ich habe auch die Methode wohl richtig verstanden. Manche wollen die Schmerzen oder sonst was wegklopfen, da geht es nicht drum, es geht immer um einen Erforschungsprozess, in dem man tiefgreifend die Dinge erforscht.
Ja.
Wegklopfen klappt oberflächlich, aber heilt nicht. Mhm. Und hier geht es um wahre Heilung, das heißt also tiefgreifend die Dinge entdecken und entdecken, wo man in früheren Zeiten halt falsch lag. Und da bin ich halt dran gekommen und konnte schon so einiges lösen. Danach habe ich weitere Methoden kennengelernt. Seminare besucht, mich als Coach ausgebildet und dann Seminare gegeben, auch in EFT unter anderem auch, also verschiedenste Arten. Und ja, das war dann erstmal der Start. Bin sehr früh an ganz tiefgreifende Dinge gekommen, auch frühe Inkarnationen. Also da war auch vieles zu heilen und ist immer noch vieles zu heilen.
Ja.
Und letztendlich ist es so wie so ein, letztendlich ein Leben in verschiedenen Inkarnationen. Und in dem Sinne kann man auch sehr leicht an die Dinge rankommen, man muss sich nur dafür öffnen. Ja, ja, so habe ich es dann gemacht und habe dann sehr schnell Heilungserfahrung bei mir selber gehabt. Ich hatte chronisch Tennisarm zum Beispiel. Mein Prozess, chronisch Tennisarm, war verschwunden, ist auch nicht wiedergekommen. Manche Themen dauerten länger.
Das heißt, du hast ein körperlich manifestes Symptom, also eine Veränderung des Armes, durch, ja, ich sag mal, eine psychologische Technik geheilt.
Ja, also psychologisch heißt, es geht um die Logik der Seele.
Ja.
Und die Logik der Seele ist, dass es ein höheres Selbst gibt, was diese Dinge erforschen kann und jede Emotion heilen kann, die da ist. Angst, Schmerz, Trauer, Wut.
Ja, aber Tennisarm ist ja erstmal keine Emotion, sondern ist ja eine körperliche, sagen wir mal, Erkrankung.
Man könnte auch sagen, ist ein Schmerz. Und Schmerz ist eine Emotion. Man kann es auf den Körper beziehen oder auch anders.
Ja. Okay. Und hinterher war der Tennisarm weg.
Ja.
Magst du erzählen, was sich dahinter verborgen hat? Warum du den Tennisarm
hattest? Das war ein Beispiel einer früheren Inkarnationsgeschichte in Verbindung mit einer Folter, die zum Tode führt in der Regel. Also die Arme waren belastet, also es war dann auch in Verbindung mit körperlicher Belastung, aber auch der Angst, dass die Arme versagen dabei.
Ja.
Und wenn die versagen, würde genau genommen der Tod eintreten, weil dann Atmung nicht mehr funktioniert und solche Geschichten.
Ah, okay. Alles, ja. So, und sowas nimmt man also mit in spätere Leben, in Reinkarnation, und das wirkt sich dann entsprechend aus. Das heißt, du überholst dir Lebensumstände, wodurch das wieder passieren kann.
Ja, ich habe
also
dann
Tennis spielen oder so.
Ja, Tennis spielen zum Beispiel, oder bei mir war es halt, ich habe handwerklich auch viel gemacht.
Okay.
Letztendlich aber an der Stelle, wo ich diesen Burnout hatte, ich wollte mal so ein bisschen die Birne freikriegen, habe mich dann entschieden, handwerklich was zu machen.
Ja.
Habe mir dann noch einen eigenen Altbau ausgesucht, und dann ist natürlich der Umfang der Arbeit nachher größer wie anfänglich gedacht.
Okay.
Ja, und dann habe ich mir mit dem Akkuschrauber und dem Berge von Schrauben anziehen beim Trockenbau, habe ich mir dann diesen Tennisarm zugezogen, der aber nur deswegen gekommen ist, weil im Hintergrund das schlummerte.
Genau.
Da war nachher die gleiche Angst, dass die Arme versagen.
Ja, okay. Und durch eine von den verschiedenen Techniken, die du im Laufe der Zeit kennengelernt hast, hast du also diese Angst auflösen können?
Ja.
Und dann war der Tennisarm nicht mehr nötig und dadurch ist er verschwunden.
Genau.
Und dieses Muster kann man im Grunde auf alle Arten von Erkrankungen übertragen, ja?
Gewisserweise ja. Manchmal dauert es länger, um es zu erforschen. Das hängt davon, was ist da alles aufgebaut. Ja.
Wie lange hat das gedauert mit dem Tennisarm?
Also der reine, ich muss dazu sagen, ich hätte zwei Seminare gemacht.
Ja.
Basisseminar, nachher nochmal wiederholt. Und war da sehr gut im Fühlfluss. Und ich habe die Methode alleine angewandt. Ich habe mich dabei ins Bett gelegt, war auch ganz gut so. Und ist man auch entspannter irgendwie. Ne? Und wenn es mal ein bisschen emotional stärker wird, dann liegt man halt auch. Das ist ganz angenehm. Ja, und letztendlich hat der Prozess aufgrund der Vorbereitung, die vorher da war, aufgrund der Seminare und der Fühlqualität, die ich in der Zwischenzeit erlangt hatte, gedauert, ich sag mal, ungefähr 40 Minuten. Das heißt, es gab vorbereitende Schritte, die das öffnen, und dann gab es quasi die Rückführung und die Selbstrückführung in die alte Erinnerung.
Und wie schnell hat dann der Arm nicht mehr wehgetan? Also war das dann spontan?
In dem Moment war das spontan sogar. Also das ist nicht immer so, aber da war es dann spontan.
Aha.
Also, weil es ist ja nur ein entzündlicher Prozess, wenn die Entzündung zu Ende ist, ja, also sprich die Angst.
Ja.
Dass der Arm versagt. Das ist letztendlich da die Entzündlichkeit da drin. Also man hat sich an etwas entzündet.
Ja.
Ja, und das ist dann weg gewesen. Das ist natürlich bei, ich sag mal, Dingen, wo anschließend Knochen regenerieren, da braucht es natürlich Zeit, dass die sich wieder dann bilden.
Aber solche Erfahrungen hast du auch schon jetzt mit Teilnehmern gemacht.
Ja.
Ja. Nochmal so zur Abfolge. Also du hast erstmal bei anderen Leuten verschiedene Seminare besucht und Techniken kennengelernt.
Genau.
Und das ist aber dann letztlich ja darin gemündet, dass du da was Eigenes draus gemacht hast.
Ja, draus gemacht ist gut. Ich habe eine Situation gehabt mit meiner Mutter vor 9 Jahren. Mhm. Die war schwerst erkrankt.
Ja.
Und ich hatte vorher so ein Gefühl, so ein Drängen, ich muss noch mehr wissen irgendwie. Oder ich brauche noch irgendwie mehr, um agieren zu können oder so. Ich habe gar nicht gewusst, womit das zusammenhing, dass in dem Moment dieses Drängen war.
Ja.
Und meine Mutter lag halt im Krankenhaus und hatte schon, oder die Situation war da, dass sie operiert werden musste oder meinte, sie müsste operiert werden, also jedenfalls eine Krebsgeschichte. in der Brust und naja, die Situation war dann die, ich hatte dann dieses Drängen, ich weiß gar nicht, wann das anfing, kann sogar sein, dass meine Mutter zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Krankenhaus war. Und dann bin ich 10 Sitzungen bei einer Frau gemacht, die hat bioenergetische Meditation gemacht, nach Victor Philippi. Mhm. Und na gut, ich kannte ja nun schon Zusammenhänge und habe dann auch meine Betrachtung parallel mitgemacht dabei. Und irgendwann sagte die Frau, ich hätte ein Geschenk bekommen. Was wusste sie nicht, aber ein Geschenk. Na gut. 3 Tage später wäre ich morgens wach um 6 und auf einmal macht es Klick hier im, wie so ein Schalter, der sich da irgendwo im Gewahrsein, Bewusstsein umlegt oder im Kopf, wie man es sehen will. Ja, und bei diesem Schalter umlegen kam danach die Antwort, es ist ganz einfach, mache es so. Mhm. Und da war diese Momentmethode geboren.
Ja.
Also ich wusste ja, was damit gemeint war, ich mache es so, also das kann ich ja gleich erklären. Mhm. Bei dieser Momentmethode, also die habe ich dann, wie gesagt, Zugang zugekriegt, dann habe ich die ausgetestet, habe Leute auf der Straße angesprochen, eine Frau, war in der Apotheke, hatte seit 2 Jahren, nennt sich das jetzt, Heuschnupfen, mhm. war dann wieder Mai, sie hatte wieder Heuschnupfen und ich wusste, sie hatte Widerstand, Tabletten zu nehmen, hatte dann irgendwas Homöopathisches genommen, also von der Apotheke gekauft, ging dann raus, draußen habe ich sie angesprochen, da sagte ich so zu ihr, ja, ich höre gerade übliche Zeit dann, oder in dieser üblichen Zeit,
Pollen unterwegs,
Heuschnupfen. Mhm. Ob sie was kennenlernen wollte, dass es ohne Medikamente weggeht. Mhm. Dann sagt sie ja. Dann haben wir uns, da wo ich lebte, in Rhede-Westfalen, haben wir uns auf eine Parkbank gesetzt und vor der Kirche und haben, ich habe bei ihr ein paar Prozesse angeleitet. Das Ganze dauerte eine Viertelstunde, 20 Minuten, weiß ich nicht mehr genau. Mhm. 2 Jahre, also wo das begonnen war, hatte sie, sag mal, Probleme mit ihrem Mann. Viel Streit, hatte die Nase voll von den Konflikten. Ja, und da hat es dann Schnupfen gehabt und dann wahrscheinlich die Pollen noch zusätzlich reizend, wie auch immer, egal, die sieht zum Arzt und der sagt, ja, jetzt haben sie Heuschnupfen. Mhm. Ja, ja, später wieder Heuschnupfen, jetzt wieder. Ja, und dann innerhalb von 20 Minuten ist der Heuschnupfen verschwunden.
Die war sofort frei von Beschwerden?
Sofort frei. Mhm. Ich habe die Frau nie wieder gesprochen, ich habe ihren Namen noch nicht mal. 7 Jahre später oder 6 Jahre später spricht mich meine Tochter an. Da war nämlich in der Jahrgangsstufe, Oberstufe und so weiter, war da auch ein Mädchen aus Rhede halt da in der Bocholter Schule gewesen und die hat die angesprochen, sag mal, Müller, macht dein Vater irgendwas mit Heilung oder mit, ne? Da sagt die, ja. Ja, meine Mutter, die hat da so eine seltsame Begegnung gehabt in Rhede. Ja, und die hat seit der Zeit keinen Schnupfen mehr. Hat dann die Tochter quasi dann meiner Tochter gesagt.
Ne? Okay, beschreib doch mal, worum es bei der Methode, die du jetzt praktizierst oder die du damals da so gefunden hast, geht.
Okay, ja, also es geht darum, in eine Haltung zu gehen, die, ich sag mal, diese Ebene Höheres Selbst beinhaltet. Ne? Also das ist eine Haltung aus dem Höheren Selbst heraus. Ja?
Okay, also du hast so eine Art, wie soll ich sagen, seelisches Modell. Oder? Ja. Wir kennen das ja von Freud so mit Es, Ich und Über-Ich.
Genau.
Und jetzt hast du aber so ein zweiteiliges Modell.
Genau.
Höheres und
Niederes Selbst. Genau. Das reicht vollkommen. Mhm. So, das Höhere Selbst ist gesund. Es gibt also, da, man könnte sagen, den gesunden Kern in einem selber.
Ja.
Und die Krankheit ist in einem Bereich einer Umstellung, man könnte sagen, eines Maskenwesens.
Ja.
Und das ist eben das Niedere Selbst, das hat Masken. Ich meine, ist ja nicht unbekannt, ne? Mhm. So, dass der Mensch schon mal Masken trägt und nicht echt ist und irgendwo auch in der falschen Welt verstrickt und so weiter.
Ja.
Also wenn Dinge im Leben falsch laufen, ist es das Maskenwesen, wo die Dinge falsch laufen. So, das kann scheinbar gut laufen, hat einen dicken Auftrag gekriegt, habe ich alles erlebt, das war so dieses Auf und Ab früher. Mhm. Aber diese Auf war dann eher so eine Euphorienummer, wenn man mal wieder ein richtiges Ding gelandet hatte.
Ja.
Bis dann die Widerstände hochkamen, jetzt musste man das Ding fertig kriegen, Termine, Druck und das war ja nachher auch das Burnout. Also das Maskenwesen, da sind die Schwierigkeiten drin. Mhm. Das Höhere Selbst hat die Schwierigkeiten letztendlich nicht. Mhm. Ja, so, und aus dieser Ebene heraus ist Heilung möglich. Weil da steckt, wenn man so will, der Selbstheiler drin, in diesem göttlichen Sein. Mhm. Und in dem niederen Selbst, da ist halt das, was zu transformieren ist.
Ja. So, und also, das niedere Selbst ist auch synonym mit Ego.
Ja, genau. Mhm. Ego oder Ego-Matrix wird häufig ja auch schon verwandt, also so ein Computersystem, wo der Mensch automatisch handelt nach bestimmten emotionalen Gegebenheiten letztendlich immer gleiche Verhaltensmuster hat und da entstehen dann auch diese Teufelskreise, Krankheiten, Hamsterräder und diese ganzen Geschichten. Ja. So, und jetzt kann ich in eine erweiterte Sicht gehen, eben dieses Hören selbst, und dieses Höre selbst sagt dann zum Beispiel im Moment, also wenn jetzt irgendein Thema da ist, nehmen wir mal beim Tennisarm, wäre die Möglichkeit zu sagen, im Moment erlebe ich, und dann geht's los, in der Erinnerung, weil es sind ja Erinnerungen, alles was vor einer Sekunde war, ist schon Erinnerung. Ja? Mhm. Und wenn der Tennisarm vor 6 Jahren begonnen hat, dann ist das auch eine Erinnerung.
Ja.
Wieder in dieser Erinnerung, das niedere Selbst, zum Beispiel diese Anspannung begehrt oder diesen Ehrgeiz begehrt und im Widerstand dazu ist.
Ja. Du hast also in deiner Formulierung benutzt du immer so dieses Gegensatzpaar von Begehren und Widerstand.
Genau.
Kannst du das mal ein bisschen erläutern, wo das herkommt?
Okay, also das ist eine Weisheit, die kannte ich auch schon aus den früheren Seminaren, dass die Gefangenschaft dieser falschen Welt liegt in dem Begehren und dem Widerstand gegen etwas. Also wenn ich eine Wut habe, dann habe ich meinetwegen Begehren nach der Wut, so nach dem Motto, die ist berechtigt und ich weiß nicht, weil ich will jetzt wütend sein, aber auch der Widerstand, weil man spürt, richtig wohl fühle ich mich in der Wut auch nicht. Mhm. So, dieser Widerstand ist nicht der gute Teil, manche meinen das, ja? Sondern es ist nur das Gegenstück zu dem Begehren. So, wenn man jetzt beim Begehren mal sagt, okay, das ist ein Plus, nicht im Sinne von wahrhaft gut, sondern positiv im Sinne von Anziehung einer bestimmten falschen Rolle, einer Emotion und so weiter oder Wiederholung davon. Und das Minus ist ein Widerstand dagegen. Das ist ein Minus. So, und wenn ich jetzt das gemeinsam betrachte, mit einer guten Haltung, dabei sanfte Bauchatmung verwende, mich auch vorher aufgerichtet habe, das heißt also jede Opferhaltung, die da ist schon mal ein Stück weit rausgenommen, ja, dann kann ich aus einer aufgerichteten Haltung dieses Begehren und Widerstand spüren und auf Null setzen. Also Plus und Minus neutralisieren sich dann. Das klappt nicht immer ganz. Es kann sein, dass eine Intensität vorher von 8 war, zum Beispiel, wenn man auf der Skala von 1, von 0 bis 10, 10 wäre sehr stark, nehmen wir mal die Wut wäre 8, dann kann sein, dass man die Wut auf 3 bringt zum Beispiel. Ja? Mhm. Und wenn es dann nicht weitergeht, dann muss man halt zusätzlich schauen, was los ist. Kann man so eine Frage stellen, was hindert daran, dass es sich ganz löst. Und was dann als Antwort kommt, das wird dann wieder genommen und wieder mit dieser Begehren- und Widerstandsbetrachtung betrachtet. Da interessiert sich noch was. Ja, das ist schon im Ansatz die Methode. Da gehört natürlich viel Erfahrung dazu, die anzuwenden, weil die Knoten des Egos sind manchmal komplexer.
Ja.
Und letztendlich ist es einfach, diese Komplexität zu durchdringen, bedarf aber einer gewissen Erfahrung mit der Anwendung der Methode.
Ja. Mhm, ist klar. Was sind denn so die Hinderungsgründe, die dann so im zweiten Schritt erst sichtbar werden?
Beispielsweise. Ja, also Hinderungsgründe ist zum Beispiel, dann nehmen wir an, ein Mensch ist in den Vorwurf gegangen gegen andere.
Mhm.
Also er hat zum Beispiel vorgeworfen, dass der andere wütend ist.
Mhm.
Oder dass der andere einen provoziert hat oder so.
Mhm.
So, und dieser Vorwurf, der hält das System aufrecht.
Mhm.
Also es macht auch Sinn, diese Vorwurfshaltung zu löschen. Das ist dann zum Beispiel ein Aspekt, der da auftaucht, den ich natürlich auch manchmal anspreche. Ist da auch Vorwurf? Okay, wenn der Vorwurf ist, kann man auch die Vorwurf oder ist möglich, die Vorwurfshaltung auch zu transformieren. Begehren von der Vorwurfshaltung, Widerstand gegen die Vorwurfshaltung. Also immer die gleiche Praxis mit allen Aspekten, die da drin sind. So, wenn der Vorwurf gelöscht ist, dann kommen die Leute in der Regel auch daran, dass sie Schuldgefühle haben, dass sie Drama gedreht haben, dass sie im Streit waren, dass sie getrennt waren von der göttlichen Ebene, dass sie also gefehlt haben. Ja. So, und es macht auch immer Sinn, durchzudringen bis zu Schuld- und Schamgefühlen, die da sitzen. Auch wenn wir die im ersten Moment nicht wahrgenommen werden.
Die werden also wahrnehmbar, wenn man das darüberliegende vorher aufgelöst hat.
Genau.
Also ein Stufenprozess.
Genau. Und diese Schuld- und Schamgefühle, die lassen einen in der Opferhaltung hängen.
Mhm.
Weil wenn man sich irgendwas schuldig fühlt, dann ist das ja belastend. Mhm. Ne? So, und diese Belastung ist unterschwellig da. Und die wird dann mit Hochmut überlagert wieder. Ne? Ich habe alles richtig gemacht im Leben.
Genau.
So. Es gibt solche Behauptungen. Ne?
Ja, ja, kenne ich gut.
Ja, ja, habe ich ja früher auch gesagt. Ne? War ja vieles richtig, was letztendlich falsch war. Ne? Ich habe es nur nicht gesehen, war schön geredet. Genau.
Ja, ja. Ja. Ah, genau. Aber also letztlich beschreibst du ja so diesen inneren Dschungel, so dieses Geflecht von ganz vielen ja, kleinen Elementen, die sich gegenseitig, dadurch, dass sie immer in so einer Plus-Minus-Situation sind, auch stabil halten.
Ja, genau.
Und dann auch überlagert werden von dem Nächsten, weil man merkt ja irgendwie, irgendwas habe ich falsch gemacht und dann kommt ja dann irgendwie der Hochmut oder genau, irgendwas anderes oben drüber.
Die werden vor allen Dingen deswegen stabil gehalten, weil einer, der Widerstand gegen was spürt, hat ja vergessen, dass er es vorher begehrt hat.
Ja.
Das ist die Falle. Ja? Und durch die gemeinsame Betrachtung wird das deutlich. Ne?
Mhm.
Erkenntnisprozess kommt dann. Ne?
Und je nachdem, worum es im Einzelfall dann geht, merkt man eher das Begehren oder eher den Widerstand. Ne?
Es kann gleich sein.
Ja.
Es kann sogar sein, dass das Begehren völlig im Vordergrund steht.
Mhm.
Wenn das so ist, macht es Sinn. Also ich habe zum Beispiel gerade heute noch eine Frau, die auf dem Seminar war, die ja, jetzt halt ihre Erfahrung macht im sogenannten Alltag. Ja.
Mhm.
Und da ging es um das Thema Kuscheln.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, Kuscheln ist nicht göttlich.
Mhm.
Ja, konntest du erst gar nicht verstehen. Sie meinte, das wäre gut.
Mhm.
Ja, und dann habe ich gefragt, ist es denn so, dass das Kuscheln begehrt wird? Sagt sie, ja, ich begehre das Kuscheln. Ja. Ich würde auch, dass mein Sohn es macht, aber der wehrt sich dagegen. Der will das nicht. Findest du komisch. Ja, ist so gut. Okay, dann machen wir mal eine Betrachtung. Das ist ein Begehren. So, ist da auch ein Widerstand? Nee, konntest du nicht spüren. Ja, und im nächsten Schritt habe ich dann Folgendes gemacht. Das ist dann auch ein Teil der Methode. Man kann auch das Begehren in das Zentrum stellen und dann zum Beispiel Folgendes sagen. Im Moment erlebe ich in Erinnerung, wie das niedere Selbst begehrt, Kuscheln zu begehren.
Mhm.
Und im Widerstand zu diesem Begehren ist, zu kuscheln. Ja? Weil dann entfaltet sich das Thema über diese Sache. Wenn nur Widerstand ist, kann man das mit dem Widerstand ins Zentrum stellen. Jedenfalls die Folge war, dass sie auf einmal sagte, ja, das ist ja wirklich, ich sag mal, belastend. Ja? Vor allem, wenn der Sohn das jetzt noch nicht mal will. Ne? Und selbst wenn er das wollte, wäre es nicht unbedingt hilfreich. Und sie hat auch festgestellt, habe ich dann auch gesagt, wenn du kuschelst, hast du einen krummen Rücken oder wie ist es dann? Dann sagt sie, ja. Ja. Und dann sagte ich noch, es geht nicht darum, dass, ich sage mal, meine Frau oder auch Mutter, Kind, sich nicht mal wirklich wahrhaftig aufrecht berühren, sich drücken und so weiter, aber nicht mit der Kuschelhaltung. Ja. Und letztendlich sagt sie, ja, das ist ja wie ein Kleinmachen, dieses Kuscheln. So, und dann hat sie es begriffen gehabt. Ja. So, und da war auch noch was zu lösen mit Schuldgefühlen, auch dem Sohn gegenüber. Die hatte ihm nämlich dann was Falsches angedichtet.
Mhm.
Das war ja Trennung. Das heißt, sie ist in Trennung gegangen zum Sohn über dieses Thema mit dem Kuscheln.
Mhm.
Weil sie sich ja nicht klar drüber war.
Da waren, der Böse will nicht kuscheln.
Da waren Scham und Schuldgefühle. Nein, das ging ja bis hin, der hat eine traumatische Geburt vielleicht gehabt oder was wegen der Enge oder irgendwelche Geschichten. Ja.
Mhm.
Hat er vielleicht gehabt, aber letztendlich war das Kuscheln generell nicht der Bringer. Ne?
Ja.
Wenn beide kuscheln möchten, fällt das nicht auf. Nur hat noch keinen gesund gemacht, hat gesund gemacht, dass er kuschelt.
Mhm.
Ja, und das ist irgendwie wie so ein Trostpflaster manchmal auch vielleicht. Ja.
Also alle Gefühle oder Emotionen vielmehr, genau, du machst da den Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen.
Ja, das ist auch noch wichtig, das differenzierter zu sagen.
Ja,
also im deutschen Sprachgebrauch sind sogenannte falsche Gefühle, also das heißt, wo Störungen mit verbunden sind. Es gibt echte Gefühle, wahre Gefühle. Das ist also Glückseligkeit, das ist wahre Dankbarkeit fürs Leben, das ist wahre Lebensfreude, das ist letztendlich im guten Fluss zu sein, dieses Gefühl. Ja?
Mhm.
Also ich bin wahrhaft lebendig, ist auch ein Gefühl.
Ja.
Ja? So, und dann gibt es falsche Gefühle und da sind Störungen. Und für diese falschen Gefühle gibt es auch den Begriff Emotionen. Und dieses Wort ist sogar von dem Sprachgeschichtlichen her das lateinische Wort ex movere, oder Exmotion, Motion oder Emotion und ist von der Wortbedeutung außerhalb von Bewegung. Mhm. Also da ist eine Störung da, das heißt, die sind nicht im Fluss. Das Wort Ex heißt aus, heraus und E ist halt nur eine Kurzform davon. X ist weggelassen, bedeutet aber das Gleiche.
Worauf ich raus wollte, ist beispielsweise Wut, hattest du ja vorhin mal irgendwann auch angesprochen. Also wenn jetzt in der Betrachtung das dann auftaucht und ich soll dann sagen, dass ich Wut begehre, dann würde ich sagen, ich tue den Teufel, Wut zu begehren. Also ich begehre Wut nicht.
Ja, okay.
Oder würde das erstmal so erwarten, oder kannst du irgendwelche anderen Gefühle auch nehmen oder Emotionen viel mehr. Aber erstmal würde ich sagen, ich begehre doch nichts Negatives.
Okay.
Oder nichts, wo ich mich nicht wohl mitfühle.
Richtig. Manche fühlen sich ja sogar mit der Wut wohl, im Sinne von, dann habe ich, wenn ich wütend, der Wutbürger.
Ja.
Ne? Gibt es ja viele, ne, die sich als Wutbürger sehen.
Ja, ja.
Vielleicht auch schon mal gemacht, weiß ich nicht.
Früher bestimmt.
Eben, siehst du, da hast du schon so getickt. Ja? Also das Ego hat so getickt.
Ja.
Ja? So, und jetzt geht es darum, zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe nur den Widerstand gegen die Wut als Gefühl, dann ist ja diese Sichtweise oder die Betrachtungsweise sinnvoll, zu wahrzunehmen, dass das Niedere Selbst begehrt, diesen Widerstand zu haben gegen die Wut.
Auch wenn ich den nicht empfinden kann.
Ja, wenn du keine Wut mehr hast und alles gelöscht ist, ist ja prima.
Ja, ja.
Es gibt aber auch...
Wenn der Ausgangspunkt ist, ich beschäftige mich mit dem Widerstand gegen die Wut. Ne? Mhm. Ich will nicht wütend sein. Ne? Ich bin ein Guter oder so.
Ah, die Nummer.
Ja.
Okay, dann macht es Sinn, mal diese Haltung, ich bin der Gute. Vielleicht ist das ja auch begehrt.
Ja, genau. Das ist natürlich dann eher begehrt.
Also genau.
Das ist ja erstmal positiv besetzt.
Ne? Ja, aber scheinpositiv.
Ja.
Ich war auf gut.
Ja.
Also ich bin der Gute. Ne?
Ja.
Wir haben Berge von Leuten, die gut sind.
Ja,
ne?
Ja, genau.
Also war ich auch mal.
Mhm.
Ja, aber es ist ein Scheingutsein. Ja?
Ja.
So, das heißt, ich bin auch besser wie der andere dann. Ne? So,
ja, genau.
Ich bin ja der Gute, ich habe es begriffen und diese Nummer. Ne?
Ja, immer ausrastet, genau.
Möglich doch nicht begriffen. Ja?
Ja, ja.
So, und der Gute, den kann man auch, diese Rolle des Guten kann man, oder ist auch möglich, in diese Betrachtung zu brachen. Das wird dann heißen, im Moment erlebe ich in Erinnerung, wie das Niere selbst dort begehrt, der Gute zu sein. Und dann kann man auch mal spüren, ob es auch einen Widerstand dagegen gibt, gegen diesen der Gute sein. Und wenn er nicht wahrnehmbar ist, dann muss man halt die Betrachtung wieder etwas ändern, wie eben beschrieben.
Mhm.
Die meisten spüren schon den Widerstand dagegen, weil die müssen nämlich immer irgendwas aufrechterhalten.
Ja.
Dem anderen gefallen oder immer besonders schlau sein oder...
Ne? Mit Anstrengung verbunden.
Genau. Und ist schlau, wahrhaft gut?
Ja.
Nee. Wahrhaft klug ist besser.
Ja.
Das andere ist nur ein schlauer Fuchs. Ne?
Mhm.
Also... Merkst schon, wo es hingeht.
Ja,
ne?
Okay.
Ja.
Und wenn man dann das Gefühl hat, da ist nicht noch irgendwie, also wenn man den Satz wiederholt hat, im Moment erlebe ich und so weiter, und im Widerstand dazu bin, dann so zum Schluss, in dem Moment passiert die Verwandlung oder die Auflösung.
Dann neutralisiert sich was. Wie weit das geht, muss man dann sehen. Wie sagte ich ja, ne? Also es kann eine Intensität haben vorher von 5 oder sonst was. Geht auf 3 runter
muss
oder 2.
Muss nicht vollständig sein, aber auf jeden Fall, also dieses Aussprechen praktisch dieser Formel in Anführungsstrichen bewirkt eine Veränderung.
Genau. Darf kein Nachplappern sein, sondern ein bewusst oder absichtliches Fühlen. Also ist immer die Absicht dahinter, ich will mir gewahr werden der Zusammenhänge.
Ja.
Wenn die erforschende Absicht da ist, sich gewahr zu werden über die Zusammenhänge.
Ja.
So, und dieses Wort Gewahrsein ist im Deutschen nicht so häufig gebräuchlich, ist was anderes wie Bewusstsein, ist auch noch wichtig. Ja? Man kann sich über Berge von Sachen bewusst sein, durch, ich weiß nicht was, auch spirituelle Techniken, Familienstellen oder sonst was.
Mhm.
Nur es transformiert zu haben, ist die Kunst.
Mhm.
So, das heißt, sich über die Aspekte des Problems bewusst zu sein, ist noch keine Heilung.
Ist richtig, ja, ja. Ist ein erster Schritt in die Richtung.
Mhm. Ja, kann aber auch sehr lange dauern, wenn man meint, das wäre Heilung. Macht man sich was vor. Auch das passiert.
Aber da braucht man ja nicht weitermachen.
Man genau.
Ja,
ich habe so eine Ahnung, das ist geheilt, habe da irgendeine Formel ausgesprochen, die hat funktioniert, in der Richtung, dass ich mich da irgendwie ein bisschen besser fühle oder so.
Ja.
Nur tiefgreifend geheilt, im Sinne von alle Emotionen gelöscht, die das Ding aufrechterhalten haben. Das ist damit in der Regel nicht der Fall. Man kann das auch spüren, sich gewahr der Dinge zu sein oder ich bin mir der Dinge bewusst. Mhm. Das kann jeder mal fühlen, da kann auch im Moment zu sein. Im Moment erlebe ich mir der Dinge bewusst, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich schon eng an, in der Regel.
Ja, das eine ist rein mental und das andere ist umfassender.
Genau, und hier geht es um, mental ist wieder Verstand.
Ja, ja, eben.
Ich habe Berge von sozusagen Teileinsichten, die aber alles noch nicht gebracht haben, so oder nur begrenzt. Und dann gewahr der Dinge werden, ist öffnend, die Absicht.
Gehen wir nochmal zurück. Also du hast gesagt, irgendwann morgens um 6 hat es Klick gemacht und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, hattest du auf einmal präsent,
genau.
War da, dann hast du ein bisschen rumprobiert, die Frau mit der Apotheke und so weiter.
Ja.
Wie ging es dann weiter damit?
Ja, dann,
wie lange ist das jetzt her?
Das ist 9 Jahre her,
ja.
Also ziemlich exakt. Dann kam Ende April, also jetzt knapp über 9 Jahre, vor 9 Jahren, meine Mutter zu mir, die lag im Krankenhaus. Ich habe sie gefragt, was sie will. Qualvoller Tod war angesagt von Ärzten, Hospizunterbringung empfohlen.
Mhm.
Sterben in 2 Monaten, maximal 6. Ich sag mal, vom Verlauf her war schon eher erkennbar 2, also das war gar nicht mal so falsch in diesem Sinne, aus der gewohnten Sicht. Ja, und dann habe ich sie gefragt, was sie will, und hat sie gesagt, ja, qualvoll sterben wolltest du nicht, du sollst gesund werden. Tja, habe ich mit dem Oberarzt gesprochen, das war ein Usbeke interessanterweise, der sagte, er würde, ich habe auch gesagt, um was es geht. Dann sagte er, ja, Sie wissen ja, dass Ihre Mutter zu Hause nicht pflegbar ist, vom Zustand her. Ja, ich sage, ich will das auch nicht lange machen. Und habe ihm erzählt, um was es geht. Und dann sagte er, er würde diesen Ansatz verstehen. Nicht der Körper ist krank, sondern die Seele.
Ja.
Ich meine, es war natürlich auch klar, dass dann der Körper auch die Erscheinung hat. Die wäre nicht weggedacht. Ja.
Ja.
Er hat mir alles Gute gewünscht. Dann haben wir einen Krankentransport organisiert. Und 5 Tage später, Krankenbett war auch eingerichtet worden. Also alles, was man da so braucht und so weiter. Durch unseren Sanitätsdienst, da wo ich lebte. Ja, dann kam meine Mutter dort an. Ja, und dann hat sie, ja, sag mal, 2 emotionale, starke emotionale Aufbrüche gehabt. Schon am 2. Tag, als sie da war, dann nochmal 2 Tage später. Da habe ich immer mit ihr ein Stück weit gearbeitet und ja, und das Hauptding, was dann abging, das war dann 6 Tage später, nachmittags um 15 Uhr bis morgens um 7 habe ich sie begleitet.
Oh. Eine lange Sitzung.
Ja, so, und waren kleine Pausen zwischen. Da habe ich mich mal kurz hingelegt, aber nicht wirklich geschlafen. War auch nicht nötig, also ich war sehr, sehr fit bei der ganzen Geschichte. Und naja, ja, und vorher hatte sie einen Zustand, da konnte sie nicht mehr flach liegen. Das heißt, ihr Oberteil vom Bett war so unter 45 Grad hochgestellt. Und sie kriegte Panikattacken, nach hinten runterzufallen, wenn sie flacher liegen würde.
Mhm.
Ja, und die hingen halt mit dem Drama-Trauma zusammen, was da zu lösen war. Und ich habe irgendwann so einen Impuls gekriegt, als sie dann keine Ruhe fand und sich mal nach vorne gebeugt hat und so weiter, kriegte ich so einen Impuls, lass das Bett runter hin. Habe ich dann gemacht, wollte sich wieder hinlegen, klappte nicht. Die Emotion war dadurch dann auch wirklich aktiviert. Also keine Schonhaltung mehr. Ja, und dann habe ich sie Anwendung, alles, was ich kannte, einschließlich der Klopfakupressurtechnik, habe ich dann bei ihr gemacht, gleichzeitig Betrachtung. Die war gar nicht mehr fähig zu fokussieren auf irgendwas. Das war schwierig. Letztendlich habe ich dann das Klopfen gemacht bei ihr und habe ihr geholfen, auch die Betrachtung dabei zu machen. Ja, später hat sie mal beschrieben, das wäre wie durch die Hölle gegangen sein. Aber auch mit dem Hinweis, da durchgegangen sein. Hinterm Himmel ist was, hinter der Hölle ist was, wenn ich durch bin.
Mhm. Ja, dann bleibt noch der Himmel übrig.
Dann war sie wieder raus, genau. Ja. Ich meine, war zwar nicht der absolute Himmel jetzt, aber zumindest aus diesem ganz festen Ding war sie raus. Ja, und das war eine Erfahrung, Nachkriegserfahrung aus 1955, wo sie sich gegen das Leben gewandt hatte und ja, das hat sie dann geheilt und die Folge war, dass Metastasen in der Halswirbelsäule regenerierten. Also
peu à peu ist der Krebs verschwunden, ja?
Ja, zumindest die Aspekte, die da waren. Ich meine, sie war ja operiert von einer Brust.
Mhm.
Und die in der Halswirbelsäule, die Knochen haben sich neu gebildet, da war schon Raumforderung, das heißt, der Spinalkanal war nicht mehr voll geschützt. Und ich sag mal, von diesem schützenden Ring, der um den Spinalkanal ist, der war also nur noch, ich sag mal, wenn überhaupt drei Viertel von da. Mhm. Rückten Weichteile in den Spinalkanal rein, jede Bewegung war hochschmerzbewehrt, war auch nicht mehr abzudecken mit Morphium oder Morphium-Ersatzpflaster. Drogesic-Pflaster hat sie damals gehabt, 100er Dosis und das schon nach 2 Tagen schon Wechsel davon. Und 3 Wochen später hat sie dann nur noch ein 25er Pflaster gebraucht, mit einem 3-tägigen Wechsel.
Okay, also die Prognose von der Schulmedizin, die traf dann eben nicht ein?
So ist es. Mhm. Nach einem Jahr hat sie ihren alten Haushalt wieder übernommen.
Oh ja.
Sie wollte noch eine weite Reise machen, sie ist noch nach China
gereist
später.
Und inzwischen hast du das Ganze systematisiert. Und du bietest Vorträge an und Seminare.
Genau.
Wie läuft das ab?
Ja, also die Vortragsabende haben die Absicht, dass Menschen kommen, die Interesse haben an so etwas, wo die einfach mal so reinschnuppern wollen, vielleicht auch nur neugierig sind und so weiter. Egal, jeder kann kommen, offene Projektgruppe.
Ja.
Ich halte einen Kurzvortrag zu irgendeinem Aspekt dieser Zusammenhänge. Mhm. Also einer könnte zum Beispiel heißen, Hypothese, Doppelpunkt, Gewürge im Leben entsteht im Ego, was selbst den Würgegriff aufrechterhält. Mhm. Also ist sozusagen ein selbsterhaltendes System. Ja? Mhm. Und der zweite Teil heißt dann, das höhere Selbst macht solche Dummheiten nicht, sondern nimmt dem Ego diese falsch gelenkte Energie. Mhm. So, das ist der Vortrag, da ist natürlich ist eine Hypothese. Gut, mir ist schon klar, wie die Antwort heißt, nur für die kommen, ist es erstmal eine Betrachtung.
Ja.
Stimmt das? Ist die Hypothese richtig? Und ja, dann können die hier Erfahrung machen, wenn sie wollen. Das heißt, ich leite auch an, dass einer mal ein Thema für sich anspricht und mal eine Betrachtung macht in der Richtung, also mehrere Betrachtungen nacheinander.
Und dann eventuell auch ganz spontan eine spürbare Veränderung erlebt.
Genau. Und der bereit ist, wird sie auch erleben. Also das ist so.
Ja, ja. Ja.
Die anderen schauen halt dann zu, machen eventuell auch mit, lade ich zu ein und transformieren eigene Aspekte gleich mit. Und dann sind wir auch schon beim Seminar. Im Seminar ist so, dass alle, ist egal wer da gerade einen Prozess durchläuft, diesen Prozess mitmachen und dabei eben eigene Aspekte ihrer fehlerhaften sich gleich mit transformieren.
Also indem die ganze Gruppe denselben Satz spricht, um den es gerade geht, spricht. Falls man damit in Resonanz geht, weil man selber damit was zu tun hat, wird das gleich mit aufgelöst.
Genau, zumindest Teil aufgelöst, also immer nur schrittweise, ne? Wie es gerade ist. Ja? Mhm. Und das kann sein, dass auf einmal bei irgendeinem irgendwas hochfloppt, was so abgedeckelt ist und dann wird das halt dann...
Dann ist der
wird der in den Vordergrund genommen der löst das dann. Das kann ja mal auch... starker Schmerz sein oder eine starke Trauer oder so. Und naja gut, Trauer ist auch ein Aspekt von dem Niederen selbst, weil ich sag mal, traurig sein ist ja auch, zieht einen ja auch nach unten. Ne? Mhm. So, und Trauer ist irgendwo auch immer, das kann auch jeder mal bei sich spüren, wenn er will, immer auch irgendwo Selbstmitleid dabei. Ja? Oder meine Sicht ist sogar, dass die Trauer aus der Haltung von Selbstmitleid geboren wird. Mhm. Ja, also die Ursache ist das Selbstmitleid und die Emotion dazu ist die Trauer.
Ah.
Ja. Sich selbst mitleiden mit dem Leid der Trauer. Und ist mal sehr interessant, das so zu sehen.
Ja, allerdings. Das bedeutet ja, also wahrscheinlich, wenn man mal eine Weile deine Vorträge besucht, also öfters einfach so mit deiner Gedankenwelt so unmittelbar in Berührung kommt, dass sich so das bisherige Weltbild so ein bisschen in Wohlgefallen auflöst.
Ja.
Also klingt so. Ne?
Ja, klingt so.
Also die Trauer ist jetzt nicht, weil da ist irgendwie ein naher Angehöriger gestorben und dann ist man halt traurig, sondern erstmal empfindet man in dem Moment Selbstmitleid, weil er einen verlassen hat oder irgendwas.
Ja,
so.
Zum Beispiel.
Und dann kommt die Trauer.
Genau.
Also ich könnte mir vorstellen...
Es geht letztendlich gar nicht um den anderen.
Ja, verstehe ich schon. Ja. Ich könnte mir aber vorstellen, dass du damit ganz viele Leute vom Kopf stößt oder die sich so fühlen zumindest.
Ich sag mal so, nicht jeder ist für das bereit, was ich den Menschen quasi geben kann mit dieser Sichtweise.
Ja.
Ich sag mal so, wenn einer meint, dass es ihn vor den Kopf stößt und er will das behalten, dann ist das, kann das ja auch sein. Ne? Letztendlich ist es so, wenn da ein Konflikt ist, wird immer eine Maske getroffen.
Mhm.
Also der Trauernde, der weiter trauern will, der ist davon betroffen. Mhm. Nicht das Höhere selbst von dem.
Mhm. Ja, ja? Okay, klar.
Sondern das ist ja gesund, das hat ja keinen Konflikt. Und es steht ja auch in der Bibel, am Ende werden alle Tränen getrocknet sein. Ne?
Mhm.
Also es geht schon darum, die Trauer zu beenden und nicht weiterhin die Trauernummer zu machen. Ne?
Ja.
Also das steht schon in der Bibel bei Jesus. Am Ende werden alle Tränen getrocknet sein.
Am Ende. Aber das heißt ja nicht,
am Ende der Heilung.
Genau, aber dass Trauern nicht ein Teil des Heilungsprozesses sein könnte.
Oder? Doch, das ist es ja. Ich hole die Trauer ja hoch, weil die überdeckt ist. Die ist ja verdrängt. Also nehmen wir mal einen Mann stirbt, Frau bleibt über.
Ja.
So, dann geht die in Aktivismus, Beerdigung, dann irgendwann ist er alleine und dann kommt das irgendwie hoch und dann geht sie wieder in Aktivismus und irgendwann deckelt sie das alles ab und glaubt, ich habe damit abgeschlossen.
Mhm.
Das stimmt sogar. Tresortür, alles rein, Tresortür wieder zu. Ne, also Tresortür auf, alles rein, wieder zu. Davon ist nichts innerlich gelöst. Ja, all die Konflikte, die in der Beziehung waren, sind nicht wirklich gelöst.
Mhm.
Sind nicht vergeben.
Mhm.
Auch wenn ich hingehe und sage, ich vergebe meinem Mann oder umgekehrt, ich vergebe meiner Frau oder was weiß ich, Freund oder sonst was, oder Eltern. Das sind ja erstmal nur mentale Konstrukte der Vergebung.
Mhm.
Wahre Vergebung heißt, und da geht es hier drum, alle Emotionen, die an der Erinnerung anhaften, zu löschen. Einschließlich der Schuld- und Schamgefühle, die da dran hängen. Oder der Absichten, vielleicht auch mal Rache ausüben zu wollen, so nach dem Motto, gibt es ja auch schon mal, ne? Das würde mir büßen oder so, und schon ist eine Racheabsicht kreiert. Und sowas steckt da auch drin. Ne? Also es geht schon um die Schatten des Schattenwesens, dieses Niederen selbst, ja. Letztendlich ist das eine ganz hohle Geschichte, also die ist auflösbar.
Mhm.
Ja? Da ist viel mit Energie aufgeblasen. Ja.
Ja. Mein Ausgangspunkt war ja gerade Trauer.
Mhm.
Also jeder Psychologe würde sagen, man sollte sich Zeit nehmen zu trauern, wenn man so eine Art von Verlust erlitten hat.
Mhm.
Also und eben nicht irgendwas in den Tresor zu sperren sozusagen, wie du das gerade so gesagt hast, sondern der schon ihren Raum zu geben, um dann hinterher gesund weiterleben zu können.
Richtig. So, die Kunst ist nur, wie kriege ich das hin, dass die gelöscht wird?
Ja.
Oder ist dieses Trauern nicht nur ein Austrauern, weil es mal aufgeladen ist? Dann meint man so, jetzt ist es gut. Ja. Und dann wird die wieder aufgeladen, wenn man sich nur wieder erinnert. Und dann redet man drüber und unterschwellig wird die wieder aufgeladen. Okay, dann trauere ich wieder.
Klar.
Das ist keine Transformation.
Mhm.
Die Transformation ist die Erkenntnis, es gab da Selbstmitleid und es macht Sinn, Selbstmitleid zu beenden. Und dann hört Trauer auf.
Mhm. Ah, okay. Mhm.
Es ist kein klassischer psychologischer Ansatz, sondern ein wahrhafter, weil es die Logik der Seele beinhaltet, dieser Zusammenhang.
Mhm.
Es gibt viele Psychologie, die nicht funktioniert. Also ich sage mal gar nicht unbedingt vom Psychologen, denn manche haben da ja auch, die werden auch schon EFT an, weiß ich. Ja. Es geht mehr darum, ja, ich sag mal meinetwegen so, was Pfarrer sagen dazu. Ne? Also so Trost spenden und dies und jenes und heilt alles nicht.
Mhm.
Ja. Deckelt irgendwas ab, fühlt man sich im Moment besser und dann kommt es doch wieder. Ja.
Mhm.
Oder diese Falle dann im Aktivismus über Jahrzehnte.
Ja.
Und dann
okay.
Geht's los?
Ja, ich denke, wir haben ganz gut den Bogen geschlagen, sodass jeder einen guten Eindruck erstmal kriegen kann, worum es eigentlich geht. Ganz herzlichen Dank.
Nicht nur eigentlich geht, sondern wahrhaftig geht.
Worum es wahrhaftig geht. Herzlichen Dank.
Ja, okay, danke dir auch, Michael.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.com.
www.sanpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.